Der Vortrag heute Abend heißt Bronze statt Gold. Und wir wollen erstmal so ein bisschen die Typologie studieren. Und ich glaube, Salomo und die frühe Israel-Geschichte passt recht gut zum Thema. Salomos Abfall ist eigentlich aufgezeichnet für unsere Zeit. Denn die Bibel sagt ja, dass diese Geschehen aufgeschrieben wurden für uns. Also Salomos Abfall führte zu unermesslich bösen Taten in Israel. Die Herzen der Menschen wurden von der wahren Anbetung Gottes weggeführt und Synkretismus breitete sich aus. Die gleichzeitige Anbetung von zwei Systemen, zwei Gottheiten. Bis alle von Götzendienst verseucht waren, trotzdem betrachteten sie sich selbst als treu in all ihren Wegen. Und leider ist es so, dass die Bibel uns sagt, dass in den letzten Tagen wir einen fast gleichen Abfall auch in der Endzeit erleben werden. Könige, 1. Könige 11, Vers 1 und 2. Aber der König Salomo liebte viele fremde Frauen. Da haben wir schon das Problem. Er liebte viele fremde Frauen. Und wenn wir das typologisch lesen, dann heißt es, dass die Gemeinschaft Gottes viele fremde Kirchen liebte. Neben der Tochter Pharao, also mit Ägypten, hat er auch schon was zu tun gehabt. Und wenn die ägyptische Lehre auch noch mit einbezogen wird, naja, dann haben wir die volle Katastrophe. Moabitische, Ammonitische, Edomitische, naja, das sind Schwestergemeinschaften, die noch eine Beziehung hatten. Sie waren Ahnen des Abrahams. Aber Salomo liebte sie alle. Es war so eine Art Ökumene. Und dann auch die sidonische und die hethitischen Frauen, also sogar mit den heidnischen Völkern, hat er sich auch mit abgegeben. Aus den Heidenvölkern, von denen der Herr den Kindern Israels gesagt hatte, geht nicht zu ihnen und lasst sie nicht zu euch kommen, denn sie werden gewiss eure Herzen zu ihren Göttern wenden. Und diesen hing Salomo mit Liebe. Er konnte sie nicht lassen. Er konnte sie nicht lassen. Also wir werden in der Endzeit wahrscheinlich das Gleiche erleben. Also Salomos Niedergang geschah schrittweise. Fast unmerklich, es schleichte sich heran. Er liebte Gott, er liebte den Herrn. Aber irgendwie liefen Dinge schief. Wir lesen in Prophets and Kings, Propheten und Könige, mehr als alles Irdische wünschte sich der König Weisheit und Verstand, um das auszuführen, was Gott ihm aufgetragen hatte. Er sehnte sich nach einem klaren Verstand, einem großen Herzen und sanften Geist. Und in jener Nacht erschien der Herr Salomo in einem Traum und sagte, bitte, was ich dir geben soll. Und die Antwort des jungen, unerfahrenen Herrschers drückte aus, wie hilflos er sich fühlte und wie er sich Hilfe wünschte. Du selbst hast ja an deinen Knecht David, meinem Vater, große Gnade erwiesen, sagte er, weil er vor dir gelebt hat in Treue, in Gerechtigkeit und Aufrichtigkeit des Herzens gegen dich. Und du hast ihm diese große Gnade bewahrt und ihm einen Sohn gegeben, der auf dem Thron sitzt, wie es am heutigen Tage ist. Schöne Worte von diesem jungen König. Weil du nun, o Herr, mein Gott, deinen Knecht zum König gemacht hast, anstelle meines Vaters David, ich aber ein junger Bursche bin, der weder aus noch einzuziehen weiß, und weil ein Knecht mitten unter deinem Volk ist, das du erwählt hast, einem Volk, das so groß ist, dass es vor Menge niemand zählen noch berechnen kann, so gib du deinem Knecht doch ein verständiges Herz dass er dein Volk zu richten versteht und unterscheiden kann, was gut und böse ist. Denn wer kann dieses dein großes Volk richten? Und die Bibel sagt, das war dem Herrn wohlgefällig. Denn er hätte ja fragen können für Gold oder Reichtum oder was auch immer. Und Gott sprach zu ihm und sagte, weil du um dies bittest und nicht um langes Leben und um Reichtum und um den Tod deiner Feinde bittest, sondern um Einsicht zum Verständnis des Rechts, siehe, so habe ich nach deinen Worten gehandelt. Siehe, ich habe dir ein weises und verständiges Herz gegeben, das deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und deinesgleichen auch nach dir nicht aufkommen wird. Dazu habe ich dir auch gegeben, was du nicht erbeten hast, Reichtum und Ehre, sodass deinesgleichen nicht sein soll unter den Königen dein ganzes Leben lang. Und wenn du in meinen Wegen wandeln wirst, wenn, dass du meine Satzungen, Gebote befolgst, wie dein Vater David gewandelt ist, so will ich dir ein langes Leben geben. So alles, was er nicht gefragt hat, fügt Gott hinzu. Und so ist es auch mit unserer Gemeinschaft. Fing so schön an. So viel Vertrauen auf Gott. Und dann kam so allmählich der Abfall. Und Propheten und Könige zeigen uns so schön, wie in diesem Buch steht so schön geschrieben, wie der Abfall schrittweise kam. Erstens Selbsterhebung, eigentlich Selbstvertrauen. Wenn man oft Erfolg hat, dann wächst eben das Selbstvertrauen. Und danach ist man nicht mehr so abhängig von Gott und das schaffe ich schon alleine. Und wir lesen da, aber Salomon hatte angefangen, die Quelle seiner Kraft und seines Ruhmes aus den Augen zu verlieren. Lüste entthronten die Vernunft und Selbsterhöhung. Ja, ich denke, das wäre da besser übersetzt gewesen. Selbstvertrauen begann. Er wollte die Pläne des Herrn auf seine eigene Art ausführen. Er dachte sich, dass politische und wirtschaftliche Bündnisse mit den umliegenden Nationen diese zur Erkenntnis des wahren Gottes bringen werden. Und dann schmiedete er gottlose Allianzen. Und so schloss er mit den Nationen einen gottlosen Bund nach dem anderen. Oft wurden diese Abkommen durch Hochzeiten mit heidnischen Prinzessinnen besiegelt. Und dann der dritte Punkt, Gottes Bestimmung für die von der Welt zur Seite zu schieben. Also immer mehr abzuweichen. Jehovas Befehle wurden zugunsten der Sitten der umliegenden Völker beiseite gesetzt. Jetzt überlegt uns mal, euch mal, wie das bei uns so vor sich geht. Immer mehr und mehr wollen wir Annäherung haben, wir wollen nicht so wie die anderen sein. Und dann so allmählich kommen die Sitten der anderen in unsere Mitte und die, die Gott uns gegeben hat, die werden beiseite gelegt. Und bald ist die Musik anders, die Kleidung wird anders, die Glocken fangen an zu hängen und so weiter. Und dann sich selbst belügen, dass die eigene Weisheit genügt. Salomo schmeichelt sich damit, seine Weisheit und die Kraft seines Vorbildes würden seine Frauen vom Götzendienst zur Anbetung des wahren Gottes führen. Und die dadurch geformten Bündnisse würden die Nachbarvölkern in engen Kontakt mit Israel bringen. Welch nichtige Hoffnung, lesen wir hier. Es war ein tragischer Irrtum, dass Salomo sich für stärker hielt als der Einfluss der heidnischen Ehefrauen. Nicht weniger fatal war die trügerische Hoffnung, andere könnten durch seinen Einfluss Gottes heilige Regeln zu achten und zu ehren lernen, während er selbst in Übertretung dieses Gesetzes lebte. Ich war in einem nordischen Land. Und man hat mir gesagt, ich soll nicht so evangelisieren, wie ich es mache. Das wäre zu angriffslustig. Das müsste man anders machen. Und dann habe ich gefragt, ja, wie muss ich denn das machen denn? Ja, man muss erst Freundschaft schmieden und dann muss man in den Gremien sich, vereinbaren und dann muss man über lange Zeit mit den Menschen reden und zu ihnen gehören und dann werden sie endlich merken, wie schön das ist und alle werden dem Evangelium gehorchen, so wie sich das gehört. Und dann habe ich diese führenden Brüder gefragt, wie lange macht ihr das denn schon? Ja, 17 Jahre. Und wie viele von denen haben sich inzwischen von diesen anderen Frauen, ich meine Gemeinschaften, bekehrt zu diesem Glauben an den Glauben Jesu und die Gebote Gottes? Ja, noch keiner. Also, dann funktioniert es nicht, ich bleibe bei meiner Art, danke. Also so passiert's. Weltliche Ehre genießen, Gold aus Ophir. Die königlichen Bündnisse und Handelsbeziehungen mit heidnischen Völkern brachten ihm weltlichen Ruhm, Reichtum und Ehre. Das Gold strömte rein ins Land. Die Bäume von Lebanon, er hatte Reichtum. Und Gold wurde wie Eisen. Und dann Vertrauen in Gottes Führung, die verging so allmählich. So schleichend war Salomons Abfall, dass er ihm erst bewusst wurde, als er schon sich weit, weit von Gott entfernt hatte. Beinahe unmerklich vertraute er Gottes Führung und Segen immer weniger, seine eigenen Kraft dagegen immer mehr. Ist ganz gefährlich, wenn das passiert. Und dann kommt der Ungehorsam auch noch. Nach und nach versagte er Gott den unerschütterlichen Gehorsam, der aus Israel ein besonderes Volk machen sollte, und passte sich immer mehr den Gepflogenheiten der umliegenden Nationen an. Wenn man ständig mit diesen anderen in Berührung ist, dann übernimmt man allmählich den Geist. Und nachher sieht man Dinge genau, wie die das sehen. Und dann kann man gar nicht verstehen, dass einige in den eigenen Reigen so verstockt sind, um die Bibel so buchstäblich zu akzeptieren. Dann kam ungesunder Ehrgeiz. Steht alles schön aufgeschrieben in diesem Buche. Das Streben aller anderen Nationen an Macht und Glanz zu übertreffen, führte ihn dazu, die himmlischen Gaben, die er bislang zur Ehre Gottes eingesetzt hatte, für egoistische Ziele zu missbrauchen. Rücksichtslosigkeit. Das heilige Geld, das zum Wohl würdiger Armer sowie zur weltweiten Verbreitung einer heiligen Lebensweise bestimmt war, wurde selbstsüchtig für ehrgeizige Projekte ausgegeben. Glücklicherweise passiert das heute nie. Oder? Charakterentwicklung. Es wurde eine Nebensache. Besessen von dem Wunsch, andere Nationen und äußerer Pracht zu überflügeln, vergaß der König, dass er vor allem Charakterschönheit und Vollkommenheit brauchte. Während er sich selbst vor der Welt erhöhen wollte, verkaufte er seine Ehre und Tugend. Und dann Wohlwollen wird zur Tyrannie. Und dieser gewaltige König mit diesem gewaltigen Wissen und dieser gewaltigen Weisheit wurde zum Tyrann. Und er hat die Leute geplagt. Sie mussten zahlen und mehr Steuern zahlen, denn er hatte ein Projekt nach dem anderen, wo er die Länder ringsrum, mehr sein wollte wie sie selbst. Leidenschaft nach Macht. um zukünftigen Herrschern Israel davor zu bewahren, sich auf den Arm vom Fleisch zu verlassen, hatte der Herr ihnen die Warnung erteilt, sich nicht viele Pferde anzuschaffen. Doch ohne Rücksicht auf diesen Befehl brachte Salomo Pferde aus Ägypten und aus Kuwait, 2 Chroniker 1,16, und man führte für Salomons Rosse ein aus Ägypten und aus allen Ländern. Er wollte mehr und mehr Pracht und Prahl haben. Und diese Leidenschaft mit den Frauen, das hörte nie auf. Schöne und attraktive Frauen wurden zu Hunderten aus Ägypten, Phönizien, Edom, Moab sowie viele andere Orte herbeigebracht. Und dann ging er über zum Götzendienst. Das ist doch, kann doch nicht wahr sein. Dieser König, der sich da hingekniet hat in dem Tempel und so schön gebetet hat, der fängt an, falsche Götter anzubeten. Und seine Frauen hatten da einen gewaltigen Einfluss auf ihn. Und dieser König, der betet zu den Göttern der Ammoniter und den Moabiten und er bringt sie sogar in den Tempelvorhof hinein. Ist ja unglaublich. Dann hatte er ein verhärtetes Gewissen. Salomos Verhalten konnte nicht ungestraft bleiben. Durch den Umgang mit Götzendienern trennte er sich von Gott. Und das war sein Untergang. Als er seine Loyalität gegenüber Gott aufgab, verlor er auch die Herrschaft über sich selbst. Seine Grundsatztreue war darin, sein Feingefühl stumpfte ab, sein Gewissen wurde hart. Er, der am Anfang seiner Regierung so viel Weisheit und Teilnahme bewiesen hatte, als er einer unglücklichen Mutter ihr hilfloses Kindlein zurückschenkte, sank so tief, dass er der Errichtung eines Götzenbildes zustimmen könnte, dem lebende Kinder geopfert wurden. Chemosh. Chemosh. Kann man sich das vorstellen, dass man sich so engagiert mit diesen Dingen, Astarte und Chemosh? Manchen scheint ein Weg recht, aber zuletzt bringt er ihn zum Tode. Sprüche 14,12. Salomon entfernte sich in späteren Jahren so weit von einem lauteren Leben, dass er die widerlichen Sexualpraktiken der Chemosh und der Astarte-Kultes zuließ. Naja, das kann doch nicht passieren in unserer Zeit, kann es? Wir können doch nicht Organisationen haben an unseren Einrichtungen, wo genau diese Dinge gut geheißen werden oder befürwortet werden? Gibt es solche Institute, wo Homosexualität und dergleichen nicht nur, gefördert werden, sondern auch geachtet werden an unseren eigenen Instituten? Ist doch unmöglich, oder? Er, der bei der Tempelweihe seinem Volk zugerufen hatte, euer Herz sei ungeteilt bei dem Herrn, unserem Gott, wurde nun selbst ein Übertreter. Und dann verliert man die Würde. Dann ist man schon weit gefallen. So wurde Salomon, einst einer der größten Könige, die je regiert hatten, zu einem von Lastern beherrschten Menschen, zu einem Werkzeug und Sklaven anderer. Jetzt liest mal hier, sein vormals edler und männlicher Charakter wurde schwach und verweiblicht. Der Mensch ist nun einmal nicht gemacht für mehr wie eine Frau. Das geht einfach nicht. Um dann zu überleben, dann muss er ja werden wie die Frauen, sonst kann er ja das nicht überleben. Sein Glaube an den lebendigen Gott wurde durch atheistische Zweifel verdrängt. Ist doch nicht möglich, dass dieser Mensch vielleicht sogar an Evolution glauben konnte? Kann bei uns nicht passieren, ne? Nein, nein, nie. Nie kann das bei uns passieren. Und dann diese interessanten Worte. Wohlstand ist nicht ohne Risiko. Reichtum und Ehre waren schon immer eine Gefahr für Demut und Geistlichkeit. Einen leeren Becher zu tragen, fällt uns nicht schwer, aber einen randvollen Becher muss man vorsichtig austatrieren. Trübsal und Missgeschick können Kummer bereiten für das geistliche Leben. Am gefährlichsten sind aber gute Zeiten. Welche protestantische Gemeinschaft kann damit prahlen, dass sie die größte weltweite Schulsystem im Protestantismus hat? Welche protestantische Gemeinschaft kann stolz darauf sein, dass sie mehr Hospitäler und Gesundheitsinstitute in der Welt hat als irgendeine andere in der ganzen Welt? Welche protestantische Gemeinschaft kann mit Stolz sagen, sie sind die einzigste, die wirklich weltweit verbreitet ist? Welche protestantische Gemeinschaft kann behaupten, dass sie die erste und die größte Mediengemeinschaft in der ganzen Welt ist? Welche Organisation kann behaupten, welche protestantische Gemeinschaft kann behaupten, dass sie den ganzen Lebensstil der ganzen Welt beeinflusst hat? Und das ganze Frühstückssystem in der heutigen Welt ist dieser Gemeinschaft zu verdanken. Und alle die Dinge, die so allgemein sind in der Welt, so wie Sojamilch und Erdnussbutter und Frühstücksmaterien und so weiter, wo kommen die denn alle her? Wer hat denn das gegründet? Wer hat denn das gestiftet? Wir sind reich! Reich, puh, welch eine Gefahr, um so reich zu sein. Wenn der Mensch sich nicht ständig Gottes Willen unterwirft und durch die Wahrheit geheiligt wird, wird der Reichtum zweifellos die natürliche Neigung zur Vermessenheit durchbrechen lassen. Im Tal der Demütigung, wo der Mensch sich an Gott hält und von ihm zu lernen und Schritt für Schritt geleitet zu werden, ist er relativ sicher. Am stärksten gefährdet sind Menschen, die im Rampenlicht stehen und aufgrund ihrer Stellung als sehr weise angesehen werden. Die ganze Welt hängt an Lehren dieser Gemeinschaft, die Heiligtumslehre. Die christliche Welt hat nichts davon gewusst. Jetzt reden sie alle davon. Wo haben sie denn das her? Es gibt so viele Organisationen heutzutage, die den Sabbat halten. Wo haben sie das denn her? Wo haben sie denn das her? Also musste der Herr etwas tun. So ließ der Herr Feinde gegen ihn aufstehen und sagte voraus, ihm das Königreich zu entreißen. Wir lesen im 1. Könige 11, 12 und 13, doch zu seiner Zeit will ich es nicht tun, um deines Vaters Davids willen, der Hand deines Sohnes will ich es entreißen. Nun will ich ihm nicht das ganze Reich entreißen, einem Stamm will ich deinem Sohn geben, um meinem Knechten David und um Jerusalems willen, das ich erwählt habe. Und somit bekam Salomo Feinde. Und diese Feinde kamen aus der eigenen Verwandtschaft. Sie kamen von den Edomiten, Hadad, der nach Ägypten geflohen war, nachdem Joab alle Männer in Edom getötet hatte. Er war eng verbündet mit dem König von Ägypten. Aufpassen, wenn die Ägypter kommen, mit ihren ägyptischen Gedankengut. Typologisch denken. Evolutionslehre, Rationalismus. Ja, wir können das schon selbst uns ausdenken. Wenn wir schlauer werden, wie der Geist der Weissagung, dann haben wir ein Problem. Wir müssen nicht so klug werden, dass wir denken, wir werden klüger als die Propheten Gottes. Er kehrte nach Davids Tod zurück und war ein Dorn in Salomos Auge. Naja, so ging es weiter. Der zweite Feind war der syrische Herrscher Resin. Der dritte, der Ephratiter, Jerobeam. Und Jerobeam, der hat natürlich endgültig 10 Stämme mit sich gerissen. Jerobeams Mutter Serua, aussätzig, ein Symbol für Sünde. Warum ließ Gott das zu? Wir lesen weiter in Königen. Deshalb, weil sie mich verlassen haben und Astarte, die Gottheit der Sidonier, Chemosh, den Gott der Moabiter, Milkom, den Gott der Ammoniter angebetet haben und nicht in meinen Wegen gewandelt sind, um zu tun, was recht ist in meinen Augen, nach meinen Satzungen in Rechten, wie es sein Vater David getan hat. Aber das Komische ist, sie haben es gar nicht gemerkt. Sie haben gedacht, sie beten Jahwe an. Aber man kann nicht Jahwe mit Baals Methoden anbeten. Das ist das Problem. Man kann nicht Jahwe mit anderen geistlichem Niveau dienen. Man muss Jahwe dienen, so wie Jahwe gesagt hat, so muss man ihm dienen. Salomo versuchte, Jerobeam umzubringen, aber dieser floh nach Ägypten und verbündete sich mit Pharao Sisak. Er kehrte nach Salomos Tod zurück und wollte mit Salomos Sohn Rehabeam, um mit dem Frieden zu schließen. Und ihr kennt die Geschichte, es war eine interessante Geschichte. Er fragt seine weisen Leute, was muss er mit dem machen? Und sie sagen zu ihm, sei ein bisschen lieb zu ihm, mach Frieden mit ihm. Und er geht zu den Jungen und die Jungen sagen, ne, gib ihm einen auf den Dötz, mach's schwieriger, leg ihm Lasten auf. Und er hört auf die Jungen. Vielleicht muss man aufpassen, wenn da solche neuen Gedanken hineinkommen. Denn die Bibel sagt in Matthäus 11, 28 und 30, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Aber er hat gesagt, wir machen Jerobeams Last schwerer, wir machen das Joch noch schwerer. Jeremia 18, Vers 15, aber mein Volk hat mich vergessen, sie haben den nichtigen Götzen geräuchert und diese haben sie straucheln lassen auf ihren Weg, auf den ewigen Pfaden, sodass es nun auf anderen Pfaden gehen, auf einem ungebahnten Weg. Dies sind Dinge, die aufgeschrieben sind für uns. Jerobeam nahm nicht nur die 10 Stämme mit sich, er versuchte auch ein falsches Anbetungssystem in einen feierlichen Rahmen zu geben. Also er wollte sich jetzt vollkommen trennen von Jerusalem. Und die Bibel sagt, Jerobeam aber dachte in seinem Herzen, das Königreich nur wieder dem Haus Davids zu fallen. Wenn dieses Volk hinaufziehen wird, um im Haus des Herrn in Jerusalem Opfer darzubringen, so wird sich das Herz dieses Volkes wieder zu ihrem Herrn wenden. Zu Rehabeam, dem König von Juda. Ja, sie werden mich töten und sich wieder Rehabeam, dem König von Juda, zuwenden. Und darum hielt der König Rat und machte 2 goldene Kälber und sprach zu dem Volk, es ist zu viel für euch, nach Jerusalem aufzuziehen. Aber Gott hatte gesagt, ihr müsst nach Jerusalem gehen. Siehe, das sind deine Götter Israel, die aus dem Land Ägypten herausgeführt haben. Also genau das Gleiche, was Aaron gemacht hat, macht er. Und schon haben wir die Katastrophe. Ist es möglich, dass in einer weltweit verbreiteten Gemeinschaft einige vielleicht glauben, dass der Weg Jerobeams vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee ist? Wieso soll man horchen auf die allgemeine Gesinnung der Gemeinschaft, wenn wir doch ganz anders sind in unserem Denken und in unserem Niveau, vielleicht müssten wir das anders machen und uns vielleicht ein bisschen absondern von den anderen. Kann nicht passieren, ne? Kann nicht passieren. Und dann kommt ein Prophet zu ihm und tadelt ihn. Und der König sagt, nimm den fest. Und er streckt die Hand raus. Und die Hand schrumpft. Und es geschah, als der König das Wort des Mannes Gottes hörte, der gegen den Altar von Bethel rief und streckte Jerobeam seine Hand aus vom Altar herab und sprach, ergreift ihn. Da verdorrte seine Hand, die er gegen ihn ausgestreckt hatte, sodass er sie nicht wieder zu sich ziehen konnte. Und der Altar barst. Und die Asche wurde vom Altar herabgeschüttet, gemäß dem Zeichen, das der Mann Gottes durch das Wort des Herrn angekündigt hatte. Da verdorrte seine Hand, die er gegen ihn ausgestreckt hatte, sodass er sie nicht wieder zu sich ziehen konnte. Und was hat er dann gemacht? Dann hat er gesagt, bete zu deinem Gott, dass er mir die Hand wieder schenkt. Und der Prophet betet und seine Hand wird wieder normal. Hat er sich bekehrt danach? Nein, er hat genauso weitergemacht. Und wenn einige von uns, die sich trennen von der Weltgemeinschaftsmeinung, getadelt werden, ändern sie sich? Nein, sie machen genauso weiter. Wir haben so viele Beispiele in der Bibel, dass es damals so war und es wird auch jetzt so sein. Umsonst waren Jerobeams Bemühungen um einen feierlichen Rahmen bei der Einweihung eines fremden Altars, dessen Achtung zu Missachtung der Anbetung Jehovas im Tempel von Jerusalem geführt hatte. Man kann nicht das machen. Du kannst nicht etwas feierlich machen, was Gott gesagt hat, nicht feierlich ist. Die Botschaft des Propheten hätte den König von Israel zur Buße und Abkehr von seiner schlimmen Pläne bringen sollen, die das Volk vom wahren Gottesdienst wegführten. Aber er verhärtete sein Herz und entschloss sich, eigene Wege zu gehen. Genauso werden wir heute Menschen haben, die sich entschließen, wir gehen eigene Wege. Macht nichts, was Gott gesagt hat. Wir folgen unserem eigenen Kopf. Conflict and Courage. Der Herr bemüht sich zu retten, nicht zu zerstören. Er freut sich, wenn er Sünder retten kann. So wahr ich lebe, spricht Gott, der Herr, ich habe kein Gefallen am Tod der Gottlosen. Mit Warnen und Flehen ruft er die Eigensinnigen von ihren bösen Taten zu ihm umzukehren und zu leben. Er gibt seinen auserwählten Boten heilige Kühnheit, damit die Zuhörer sich fürchten und zu Buße gebracht werden. Wie nachdrücklich konfrontierte der Mann Gottes den König. Und diese Festigkeit war wesentlich. Nur so konnten die bestehenden Übel angemessen getadelt werden. Der Herr gab seinen Dienern Unerschrockenheit und einen bleibenden Eindruck bei den Leuten zu hinterlassen. Wir brauchen Menschen heutzutage, die Dinge beim Namen nennen. Nicht so um den Brei herum, dass niemand weiß, worum es geht. Die Botschafter des Herrn sollten sich niemals vor Menschen fürchten. Sie sollten unnachgiebig für das Recht einstehen. Solange sie ihr Vertrauen auf Gott setzen, brauchen sie keine Angst zu haben. Der sie bevollmächtigt hat, verheißt ihnen auch seinen fürsorgerlichen Schutz. Also wir brauchen mehr Menschen, die aufstehen und sagen, hör mal, was hier los ist, ist nicht richtig. Hier muss etwas getan werden. Das ist biblisch. Die Herrschaft Rehobeams, des Sohnes Salomos. Das ist eine faszinierende Geschichte. Rehabeam, aber der Sohn Salomos, regierte in Juda. Er war 41 Jahre alt, als er König wurde. Er regierte 17 Jahre lang. Aber leider ist es nicht eine sehr schöne Geschichte. Seine Mutter war Naama, eine Ammoniterin, da fingen schon seine Probleme an. Denn wie kann eine, die den wahren Gott nicht kennt, ihren Sohn beeinflussen mit diesen Dingen, die für ihn notwendig waren, um das Volk zu regieren? Und Juda tat darum, was böse war in den Augen des Herrn, und sie reizten ihn zur Eifersucht durch ihre Sünden, die sie begingen, mehr als alles, was ihre Väter getan hatten. Und sie bauten auch Höhen und Gedenksteine und Aschera-Standbilder auf allen hohen Hügeln und allen grünen Bäumen. Und es gab auch Tempelhuren im Land. Gibt's doch nicht. Tempelhuren im Land? Ich war bei einer großen Universität auf einem großen pazifischen Kontinent. Und da wurden wir bedient von den jungen Damen und ich musste wirklich gut hingucken, um zu gucken, ob es ein Rock oder ein Gürtel war, den sie anhatten. Sah mehr aus wie ein Gürtel. Es gab auch Tempelhuren im Land und die taten es allen Gräueln der Heidenvölker gleich, die der Herr vor den Kindern Israels vertrieben hatte. Das ist nichts Neues unter der Sonne. Nur zu gerne hätte Salomo Rehobeam seinen designierten Nachfolger auf dem Propheten Gottes vorhergesagte Krise weise vorbereitet. Doch er konnte nie großen Einfluss auf seinen Sohn ausüben, dessen Erziehung in jüngeren Jahren er so sträflich vernachlässigt hatte. Und dann seine Mutter war auch noch eine Ammoniterin und ein Problem. So, das sind die Dinge, so wie der Vater war, so wie das Beispiel war, so war die nächste Generation. Es geschah aber, als Rehabeams Herrschaft gefestigt und er stark geworden war, da verließ er das Gesetz des Herrn und dann diese schrecklichen Worte und ganz Israel mit ihm. Wir brauchen nur einmal eine liberale Führung haben und dann ist alles damit hin. Alles damit hin. Im fünften Jahr der Regierung des Königs Rehabeams geschah es aber, dass Sisak, der König von Ägypten, gegen Jerusalem heraufzog, denn sie hatten sich dem Herrn versündigt. Und dann mit 1200 Streitwagen, 60.000 Reitern und das Volk war nicht zu zählen, das mit ihm aus Ägypten kam. Lubia, Sukkita, Kushita und er eroberte die festen Städte, die in Juda waren und kam bis nach Jerusalem. Und dann kam Schemaja, der Prophet, zu Rehobeam und sie haben eingesehen, sie waren verkehrt und zu den Obersten von Juda, die sich vor Sisak nach Jerusalem zurückgezogen hatten und sprach zu ihm, so spricht der Herr, ihr habt mich verlassen, darum habe ich euch auch verlassen. Und ich werde euch in die Hand von Sisak geben. Die Bibel sagt, sie demütigten sich. Das ist ja erstaunlich. Sie sagten sogar, der Herr ist gerecht. Als aber der Herr sah, dass sie sich demütigten, da ging das Wort dem Herrn, dem Schemaja, folgendermaßen. Sie haben sich gedemütigt, darum will ich sie nicht verderben, sondern ich will ihnen ein wenig Rettung verschaffen, sodass mein Zorn durch die Hand Sisaks nicht auf Jerusalem ausgegossen wird. Doch sollen sie ihm untertan sein, damit sie erfahren, was es bedeutet, mir zu dienen oder den Königreichen der Länder zu dienen. Sie wurden also untergeordnet. Und dann dieses interessante Geschehen. Es geschah aber im fünften Jahr der Regierung des Königs Rehabeams, dass Sisak, der König von Ägypten, gegen Jerusalem heraufzog. Und er nahm die Schätze des Hauses des Herrn und die Schätze des königlichen Hauses. Wenn wir zulassen, dass die Ägypter uns übernehmen, dann verlieren wir den goldenen Schatz, den wir eigentlich in unserem Hause haben sollten. An ihrer Stelle ließ der König Rehabeam Ehrenschilde machen. Bronze. und übergab sie dem Obersten der Leibwächter, welche die Tür am Haus des Königs hüteten. Und es geschah, so oft der König in das Haus des Herrn ging, trugen sie die Leibwächter und brachten sie danach wieder in die Kammer der Leibwächter. Und es war Krieg zwischen Rehabeam und Jerobeam ihr Leben lang. Jetzt hatte er nur noch Bronze. Bronze. Vorher hatte er Gold. Tja, da gibt es den Leibwächtern. Er sagt, die müssen jetzt abgesperrt werden. Jetzt müssen sie versorgt werden. Und bitte poliert werden, damit die auch nach Gold aussehen. Putzen. Und wenn ich komme, dann bringt ihr die Schilder aus Bronze. Aber die müssen glitzern wie Gold. Und dann gehen wir in den Tempel Gottes. Haben wir vielleicht Bronze anstatt Gold? Was, wenn unsere Lehre Bronze wird anstatt Gold? Das wäre ja tragisch. Und was, wenn dieses Bronze wichtiger wird und mehr geputzt und mehr versorgt und besser aufbewahrt wird als das Gold, was wir schon verloren haben, weil wir den Sisak hier in unserer Mitte haben? Das wäre ja tragisch. Könnte es passieren? Und Rehabeam legte sich zu seinen Vätern und er wurde begraben bei seinen Vätern in der Stadt Davids. Der Name seiner Mutter war Nama, eine Ammoniterin. Immer wieder sagt die Bibel das Gleiche. Und sein Sohn Abia wurde König an seiner Stelle. Na, da ist die Geschichte. Da ist eine Typologie. Da ist eine Lehre für die Endzeitgemeinde. Im Psalm 45, Vers 7 bis 12 lesen wir diese fantastischen Worte. Dein Thron, o Gott, bleibt immer und ewig. Das Zepter deines Reiches ist ein Zepter des Rechts. Das ist nur ein Weg. Du liebst die Gerechtigkeit und hasst Gesetzlosigkeit. Darum hat dich, o Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl, mehr als deine Gefährten. Nach Myrrhe, Aloe, Cassia duften deine Kleider. Seitenspiel erfreut dich aus Palästen von Elfenbein. Königstöchter stehen in deinem Schmuck, die Gemählin zu deiner Rechten in Gold von Ophir. Hier ist eine Beschreibung der Braut Christi. Und diese Braut steht in Gold gekleidet. Sie hat die Gerechtigkeit Christi als Kleid. Und das ist die Gemählin dieses Königs, Jesus Christus. Und hier werden sie beschrieben, wie sie sein sollten. Höre, Tochter, schau her und neige dein Ohr, vergiss dein Volk und das Haus deines Vaters, und wird der König Lust haben an deiner Schönheit? Denn er ist der Herr, so huldige ihm. Unsere erste Liebe muss Jesus Christus sein. Wenn das richtig ist, dann ist das Haus in Ordnung. Aber wenn das Haus die erste Liebe wird und Christus die zweite Liebe, dann haben wir was Passiertes zur Zeit Rehabeams. Christi Braut ist mit Gold und von Ophir bedeckt. Also dieses Kleid der Gerechtigkeit, Epheser 6, Vers 16 sagt: Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurige Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Wie kann ich mit einem Schild von Bronze alle feurigen Pfeile des bösen Feindes auslöschen? Das ist ja nur ein nachgemachter Glaube, ein Scheinglaube. Wir müssen einen wahren, echten, tiefen Glauben haben, der auf die Bibel ruht, auf einem festen Fundament? Oder wollen wir Bronze anstatt Gold in unserer Mitte haben? Und diese schrecklichen Worte und ganz Israel mit ihm. Ganz Israel mit ihm. Es ist nicht so einfach, wenn der Abfall erstmal da ist, um aufzuräumen. Und ich habe schlechte Nachricht. Wir schaffen es meist nicht. Und irgendwann muss Gott eingreifen und dann kommt eine Sichtung, die wir nicht gerne haben möchten, aber die leider kommen wird. Conflict Encouraged sagt, wegen der Verschwendungssucht seiner Herrschaft, während seines Glaubensabfalls hatte Salomo das Volk mit vielen Steuern und Fronarbeiten belastet. Hätten Rehobam und seine unerfahrenen Berater Gottes Willen für Israel verstanden, wären sie auf den Wunsch des Volkes nach radikalen Reformen in der Regierung eingegangen. Aber in der Gunst der Stunde, die sich ihnen während des Treffens in Sichem bot, erkannten sie Ursache und Wirkung nicht. Sie gingen ihre eigenen Wege. Im traurigen Lebensbericht von Salomons Nachfolger zeichnen die inspirierten Schriften das Bild eines Menschen, der es versäumte, sich für die Treue zu Jehova stark zu machen. Auch wenn er von Natur aus eigensinnig, selbstsicher und stur war und einen Hang zum Götzendienst hatte, hätte er sein Vertrauen ganz auf Gott gesetzt, so hätte er Charakterstärke, festen Glauben und sich Gottes Bestimmungen unterzuordnen gelernt. Aber mit der Zeit vertraute der König mehr seiner Machtsposition und den Festungen, die er gebaut hatte. Stück für Stück öffnete er seinen eingeborenen Schwächen die Tür, bis er sich gänzlich auf die Seite des Götzendienstes gestellt hatte. Offenbarung sagt, ich rate dir, von mir Gold zu kaufen. Nicht Bronze, Gold. Wenn es nicht das wahre Ding ist, wenn es aussieht, als ob es glitzert, aber es ist nicht das richtige Ding, taucht es nichts. Weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Die Typologien sind so stark. Wir lesen weiter, welch traurige Tragweite schwingt in den Worten und ganz Israel mit ihm. Das Volk, das Gott sich als Licht für die umliegenden Nationen erwählt hatte, wandte sich von seiner Kraftquelle ab und wollte wie die Nachbarvölker werden. Wie bei Salomo, so auch bei Rehabiam. Durch das schlechte Vorbild wurden viele verführt. Und jetzt, so ist es mehr oder weniger auch heute mit jedem, der sich für Böses hergibt. Fehlverhalten wirkt sich nicht nur auf den Täter negativ aus. Niemand lebt für sich allein. Niemand stirbt in seiner Ungerechtigkeit allein. Jedes Leben verbreitet entweder Licht, das den Pfad anderer aufhält, oder erheitert, oder Dunkelheit und Verwüstung. Wir haben eine Wahl. Mit der Teilung des Reiches gleich zu Beginn der Herrschaft Rehabiams begann der Ruhm Israels zu schwinden und konnte nie mehr restlos wiederhergestellt werden. Kam ab und zu ein guter König, dann war da so ein bisschen Aufhebung und dann ging es wieder bergab. Ich kann nicht glauben, was mit unserer Gemeinschaft passiert ist in den letzten Jahren. Ich habe ein Buch gelesen, vor kurzem, das stammt von 1952. Da werden die Glaubenslehren dieser Gemeinschaft aufgezeichnet von der Generalkonferenz. Und ich habe dieses Buch gelesen, 1952. Und als ich das Buch fertig hatte, dann habe ich gesagt, das glaube ich, jedes einzelne Wort. Und wenn ich heute lese, was einige glauben und einige Menschen tun, dann muss ich sagen, ich bin ein 1952 Adventist. Aber ein 2012 Adventist, das fällt mir manchmal echt schwer. Traurigkeit erfüllt mich, wenn ich den Zustand unseres Volkes denke. Jetzt kommen wir in unsere Zeit. Der Herr hat uns den Himmel nicht verschlossen. Unser eigener ständiger Rückfall hat uns von Gott getrennt. Wir, Stolz, Begehren, Liebe zur Welt haben unsere Herzen erobert. Und wir fürchten uns nicht einmal deswegen verdammt oder verworfen zu werden. Schwerwiegende und anmaßende Sünden haben sich in unserer Mitte breit gemacht. Wir reden von unserer Gemeinschaft, dieser hier. Und doch meinen viele Geschwister immer noch, die Gemeinde würde blühen. Frieden und geistliches Wohlergehen würden herrschen. Tatsächlich hat sich die Gemeinde leider von der Führung Christi verabschiedet und ist konsequent auf dem Weg zurück nach Ägypten. Sisak hat uns Bronze gegeben, Bronze. Wo ist unser Gold? Was wollen wir machen mit der Bronze? Schön polieren, dass keiner es sieht. Schön aufbewahren, immer schön tragen, wenn wir zur Gemeinde kommen. Bronze! Nein, wir suchen Gold. Dennoch sind nur wenige erschrocken und erstaunt über ihren Mangel an geistlicher Kraft. Zweifel, ja sogar Unglaube an den Zeugnissen des Geistes Gottes durchsäuert unsere Gemeinden überall. So gefällt es Satan natürlich. Wo ich auch hinkomme, vor allem in der ersten Welt. Ich danke Gott für die dritte Welt. Ach, danke, lieber Gott, dass es eine dritte Welt gibt. Die glaubt noch. Nicht alle, aber zum großen Teil glaubt die dritte Welt noch. Und ich danke Gott, dass die meisten Gläubigen in der ganzen Welt nicht in der ersten Welt sitzen, sondern in der dritten Welt sitzen. Sonst wüsste ich nicht, was mit dieser Gemeinschaft los wäre. Und die glauben an eine 6-Tage-Schöpfung. Sie glauben Geist der Weissagung. Sie glauben. Und einige in der ersten Welt denken, ach, die sind ja so von niedrigem Niveau. Darum glauben sie wie die Dummerchen. Hallo, ich rede von Ärzten und Geologen und Chirurgen und solche Menschen auch in der dritten Welt. Die glauben, sind nicht alle Dummerchen. Aber das ist der Zustand unserer Gemeinde. Die Regierung, unter der Jesus lebte, war korrupt und diktatorisch. Überall gab es schreiendes Unrecht wie Erpressung, Intoleranz, harte Unterdrückung. Trotzdem strebte der Heinen keineswegs zivile Reformen an. Er griff weder die nationalen Missbraucher an, noch verurteilte er die Feinde seiner Nation. Er mischte sich auch nicht in die Herrschaft oder Verwaltung der Machthaber ein. Er, unser Vorbild, hielt sich irdischer Herrschaft fern. Nicht etwa, weil er gegenüber den Nöten der Menschen gleichgültig gewesen wäre, sondern weil menschliche und rein äußerliche Maßnahmen hier nicht helfen konnten. Ein echter Heilungsprozess musste beim Einzelnen beginnen und dessen Herzen erneuern. Heute haben wir ein Sozialevangelium. Der Auftrag, das neue Evangelium, ist um das soziale allgemeine Niveau wiederherzustellen. Das Evangelium ist Jesus Christus predigen. Und das andere kommt danach. Wir können nicht die beiden umdrehen und das Sozialevangelium an erster Stelle stehen, dann müssen wir katholisch werden. Wir müssen aber ein Evangelium predigen. Jetzt, wieso haben wir solche Zustände in der Welt und wo kommt das alles her? Jesuit zeugt Jesuit. Norman Geisler. Bibelschulen, Veritas, K. Calvary Chapel. Norman Geisler, Verfasser der Chicago Statement, Doktor der jesuitischen Loyola Universität, ist Gründer der Veritas Evangelical Seminary. Wie bitte? Kann ich das nochmal lesen? Veritas Evangelical Seminary. Das sind die Evangelikale. Wer sind denn das? Das sind die Protestanten. Wer gründet denn diese Universitäten, wo die Protestanten ausgebildet werden? Die Jesuiten, scheint es mir. Okay. Der gesamte Vorstand von Veritas besteht aus Pastoren, Rednern und Vorstandsmitgliedern anderer Calvary Chapels, die mit seiner Calvary Chapel vernetzt sind. Also das sind viele Instanzen und die werden alle beherrscht durch dieses System. Faszinierend. Christian Apologetics, früherer Präsident Dr. Norman L. Geisler, Doktorsgrad Loyola Universität. Noch früherer Präsident Dr. Vin Gordwan, Doktorsgrad von Rice Universität, Studienrat Philosophie und Religion und so weiter. Das sind die Persönlichkeiten. Hier ist Southern Evangelical Seminary. Also noch ein Ausbildungszentrum für evangelikale Prediger. Wo kommen die denn alle her? Das Southern Evangelical Seminary fördert nicht nur die jesuitische Theologie und Agenda, sondern beschäftigt auch Professoren und jesuitischen Schulen. Geisler, der von Calvary Chapel Bibelschule involviert ist, förderte eine vernunftsbasierte Apologetik, Verteidigung der biblischen Lehre. Immer mit der Vernunft, das ist katholische Lehre, hat mit Antisektenorganisationen zu tun, also gegen Leute, die, naja, als Sekten bezeichnet werden, Fundamentalisten und so weiter, zu tun und fördert katholisch-evangelikale Zusammenarbeit. So hier, diese protestantischen Institute sind alle durch Jesuiten und katholische Lehre geprägt. Hier schreibt einer, Rick Frederick, die Rolle des jesuitischen ausgebildeten evangelikalen Führers Präsident Norman Geisler bei der Vernichtung des evangelikalen Christentums in Amerika. Hier schreibt ein Protestant, nicht ein Adventist, ein Protestant. Er schreibt, man betrachte nur die Rückseite des Buches hier, das von Geisler geschrieben hat, wurde, Roman and Evangelicals. Und er sagt, man betrachtet nur die Rückseite des Buches und betreibe ein bisschen Forschung über die Namen derer, die das Buch empfehlen. Dies allein sagt schon viel aus. All die Jesuiten und die Verbindungen mit Jesuiten und ihre Agenda. Und vergessen wir nicht, dass Geisler seinen Doktorstitel von der jesuitischen Loyola-Universität bekam. Manchen wird das nicht weiter stören. Aber das ist noch nicht alles. Es versteht sich von selbst, dass man inzwischen klar ist, welche Agenda evangelikale Führer wie Billy Graham, Chuck Colson und Geisler in den letzten Jahren verfolgt haben und warum sich alles so entwickelt hat, wie es heute ist. Es war sehr schlau und es hat funktioniert. Jetzt bitte, das bin nicht ich, der das sagt. Das ist ein Protestant, ein anderer, der die Augen offen hat. Er sagt, was ist hier los? Wir sind Protestanten, aber wir werden hier gegründet und beherrscht durch die Jesuiten. Und dann nennt er ein paar wichtige Persönlichkeiten und dann schreibt er weiter. Ein letztes Beispiel ist Frank Beckwith. Er war Präsident der Evangelical Theological Society. Ein protestantisches Institut, wo Hunderte ausgebildet werden. Und legte sein Amt nieder, um zum Katholizismus überzutreten. Ist das so etwas nicht schon öfter geschehen? Sie geben sich als Evangelikale aus, erreichen hohe Positionen und zeigen irgendwann, wenn sie ihr Unheil bereits angerichtet haben, ihr wahres Gesicht. Dort beobachten wir, was die aktuelle SES-Präsident über solche Leute und ihre Verteidigung des Glaubens in der Einleitung zu sagen hat. Warum kommen die Menschen von so weit her zu dieser Schule? Nach seinen Worten, um von einigen der besten Apologeten des Landes ausgebildet zu werden, um die Welt zu evangelisieren und den historisch-christlichen Glauben zu verteidigen. Wie kann das denn sein, dass nicht wenige dieser Männer zum römischen Glauben drängen? Und einer sich ihm sogar demonstrativ anschließt? Wo bitte ist die christliche Apologetik beim SES? Verteidigen wir den Glauben noch gegen den größten Feind? Wie ich an anderer Stelle geschrieben habe, der beste Weg, Widerstand zu beseitigen, ist ihn selbst ins Leben zu rufen und dann zu kontrollieren. Brillant. Brillant. Wir glauben, die Jesuiten sind nur eine kleine Bande in Schwarz, die um den Papst sitzt, um ihn gut aussehen zu lassen? Nein, 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 das sind beschäftigte Leute. Hier ist ein Wort des Präsidenten, Dr. Alex McFarlane. Er sagt, wieso kommen Hunderte von Studenten aus allen Ecken der USA und vielen anderen Ländern zum Southern Evangelical Seminary, weil sie hier etwas Einzigartiges bekommen. Ein Studium unter einigen der besten Apologeten und Bibellehrern in diesem Land, um die Welt zu evangelisieren und den historisch-christlichen Glauben zu verteidigen. Hallo? Was für eine Lehre bekommen Sie? Sie werden geprägt mit einem König des Nordens Gedankengut. Und dann gehen Sie zurück in Ihre evangelikalen Gemeinschaften und verbreiten das. In wenigen Jahren konnte das SES Studenten aus dem gesamten Land der ganzen Welt ausbilden. Darüber hinaus sind Doktoren, Anwälte, Zahnärzte, Ingenieure, Wissenschaftler, Lehrer und andere Laien nach Charlotte gekommen, um zu lernen, für den Glauben zu streiten. Tatsächlich reisen erstklassige Theologen, Apologeten aus dem ganzen Land nach Charlotte, um der Ausbildung zukünftiger Generationen mitzuwirken. Jesuiten? Ein weiterer Jesuit für ein anderes Evangelium? Was haben Bill Bright, Campus Crusade for Christ, Billy Graham's Evangelisationsgesellschaft, Tim LaHaye, wer ist das? Gründer der Council of National Policy, Mitverfasser von der mächtigen Left Behind Series, wo diese ganze neue Theologie an die Welt verkauft wird, die eine alte jesuitische Theologie ist. Und die kriegen Zigtausende und Millionen, um ihr Werk zu tun. Campus Crusade for Christ. Campus Crusade for Christ. Ich war Professor an der Universität Kapstadt. Einer meiner Kollegen, ich werde nicht seinen Namen nennen, war die leitende Persönlichkeit, ein Dozent in Zoologie, bei Campus Crusade for Christ, für Christus. Und was haben sie den Studenten an der Universität gelernt? Sie haben Nachfrage gemacht, als die Studenten zur Universität kamen. Wie viele von euch glauben an eine buchstäbliche Schöpfung, eine 6-Tage-Schöpfung? Und fast 70% der jungen Studenten, dritte Welt, haben gesagt, wir glauben an so einen Gott und wir glauben an so eine Schöpfung. Und Campus Crusade for Christ hat dann Vorträge gehalten und haben sich bemüht, um die umdenken zu lassen. Und endgültig am Ende haben sie wieder gefragt, wie viele glaubten noch, dass Gott in 6 Tage geschaffen hatten. Und es waren 6%, die übrig blieben. 6%. Und ich war mitten in diesen Kreisen. Und es hat mich so irritiert, dass ich dann Vorträge gehalten habe. Und das hat so viele Probleme verursacht. Und dieser Kollege hat gedacht, ich bin total bescheuert und ein Feind Christi. Also Campus Crusade for Christ, meine persönliche Erfahrung mit denen war katastrophal. Katastrophal. Und alle diese Leute, Bill Bright, Billy Graham, Tim LaHaye, sie werden alle finanziert, der Nelson Bunker Hunt. Und wer ist er? Jesuit vom Orden des heiligen Lazarus von Jerusalem. Multimillionär. Multimillionär. Hunt ist auch im Council for National Policy tätig. Und zwar im Präsident Executive Committee 1983, im Senior Executive Committee bis 84, im Executive Committee 1988. Er ist Erbe des Vermögens der Hunt Ölgesellschaft. Er ist Sponsor von CNP, CBN, JBS und so weiter. Er gründete auch die Holiday Inns. Das sind reiche Leute. Die schmeißen mit Millionen rum. Und die Protestanten denken, das ist wunderbar. Wer steckt dahinter? Die Jesuiten. 1967 gründete Hunt die Christian World Liberation Front, Befreiungsfront der christlichen Welt, als Strohmann-Organisation für Campus Crusade. Später spalteten sie sich. Und wir haben alle diese Bewegungen. 20 Millionen für Campus Crusade und so weiter. Und Council for National Policy, was ist denn das? Was ist der Council for National Policy? Was suchen diese Jesuiten da drin? Pastor Tim LaHaye, der diese Left Behind Series verbreitet hat, Mitglied der Religious Roundtable, gründete den CNP 1981. Da sind die Leutchen. Als gemeinnütze Bildungsorganisation und war auch der erste Präsident. LaHaye ist ein rechtsgerichteter Evangelikaler, politischer Motivator und Autor der Left Behind Series. Und die ganze Welt glaubt diesen jesuitischen Lehren. Wir werden nachher sehen, wo diese Lehren herkommen, was sie lehren. Und die ganze Welt, Millionen von Büchern und Filme und was auch ich werden ausgebreitet, damit das Gedankengut dem Tiere nachstreben kann. Naja, wir brauchen ja nicht alles zu lesen, was die hier machen. Hier ist der Council for National Policy. Wer sind denn die? Und sie schreiben hier in ihren eigenen Dingen, weil die CNP-Regeln besagen, dass das die Treffen für Medien und Öffentlichkeit nicht freigegeben sind. Sie sind ja wie die Bilderberger. Und die Mitgliederliste streng vertraulich ist und nicht nach außen gelangen darf, weiß die Mainstream-Presse sehr wenig über CNP. Ganze Organisationen und keiner weiß, was die machen. Und alle diese großen Männer, von den Jesuiten gesteuert, sitzen da oben drin. Aber da sind ein paar Mitgliederlisten doch bekannt geworden. Einfallsreiche Recherchen förderten dennoch die frühere CNP-Mitgliedlisten zutage. Und diese offenbarten, dass die ersten Leiter des CNP tatsächlich gleichzeitig im Council of Foreign Relations vertreten war. Also der Staat, der Think Tank vom Staat, ist hier beteiligt. Genau der Globalistenorganisation, zu denen die CNP, die konservative Alternative, sein sollten. Im ersten, dann nennen sie die Mitglieder hier. Freimaurer, Ritter von Malta, Fabian, Gesellschaft, CFA. Alles eine Gruppe. Und so soll die Menschheit gesteuert werden. Spiritual Directors International, noch so eine Gruppe. Spirituelle Leiter international. Die Webseite von Spiritual Directors International, da ist sie, zeigt, dass die Leitung aus Protestanten, Katholiken, inklusive Jesuiten und Rabbinern besteht. Und hier wird Spiritual Direction befördert. Also Spiritual Directors International ist eine Lerngemeinschaft, die sich die Verbreitung von geistlicher Leitung in der Welt verschrieben hat. Die Mitglieder kommen aus vielen Nationen und Glaubensgemeinschaften. SDL stellt Programme, veröffentlicht und Übungen zur geistlicher Leitung zur Verfügung. Sie fördern heiliges Hören, Geistführung, spirituelle Begleitung, Anamkara auf Gälisch und Mashpia auf Hebräisch. SDI bietet ebenfalls Ressourcen für Spiritualität, kontemplatives Gebet, kontemplatives Praxis, einfühlsames Zuhören, Achtsamkeit. Es hört sich ja an wie Walla Walla. Wo das gleiche Zeug gemacht wird. Wo kommt denn das Zeug her? Hat da vielleicht der König des Nordens seinen Fuß und sein Zelt und sein Denken hier in unserer Gemeinschaft aufgestellt? Die Steine schreien. Ich möchte euch was vorlesen, was eine schreibt, die von Willow Creek kommt. Nicht nur hat sie da gelernt, sondern auch gelehrt. Mary Fairchild. Ein aktives Willow Creek-Mitglied diskutierte in einem Artikel den Zustand von Willow Creek und seiner Theologie. Sie schreibt nicht mehr protestantisch. Willow Creek von mystischer Quäkerbewegung Renovare unterwandert. Bitte, das ist doch nicht möglich. Sie schreibt, schon in 2003 schreibt sie das. Also wir haben keine Entschuldigung. Spirituell ist nicht christlich. Das geschriebene Wort Gottes gibt Christen Weisung und Richtung, wie sie gemeinsam leben und anbeten sollen. Gott definiert Wahrheit durch sein Wort. Das ist ein Stein. Dein Wort ist Wahrheit. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. All deine Gebote sind Wahrheit. Das sind die drei Definitionen der Wahrheit in der Bibel. Das Wort ist Wahrheit, nicht das Gefühl. Menschen, die bei Willow Creek ausgebildet werden, glauben, dass wenn man genug Kleenex aufgebraucht hat nach einer Predigt, dann war das ein Riesenerfolg. Diese Emotionen müssen hochgejagt werden. Dann hat man was gelernt. Ach, das Wort Gottes, das ist dann nicht so wichtig. Und dann sind das noch vorgeschriebene theologische Methoden an einigen von unseren Instituten, an einigen von unseren. Wollen wir Bronze anstatt Gold den Menschen geben? Offenbarung 22, Vers 18 und 90, für wahr, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört, wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Wörtern des Buches dieser Weissagung, so wird Gott wegnehmen seinen Teil vom Buch des Lebens und von der heiligen Stadt und von den Dingen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Glauben heißt Vertrauen, schreibt sie, nachdem sie diese Zitat gibt. Und das ist eine Willow Creek Frau. Glauben heißt Vertrauen, dass alles gut ausgehen wird. Wenn ich Gott gehorche, wenn wir Gottes Wort gehorchen, wird Gott sich um die Folgen kümmern. Ökumenische Evangelisation will liberale Glaubensgemeinschaften und Organisationen infiltrieren, statt sich vom liberalen Glauben und Irrtum fernzuhalten. Also sie sagt, wir müssten uns nicht vermischen mit diesen Unwahrheiten. Die Bibel ruft zur Trennung von Unglaube und Weltlichkeit auf. Solange die Gemeinde dem Grundsatz der Abtrennung treu bleibt, wurde sie von Gott wunderbar gesegnet, wo immer sie davon abgewichen und unheilige Verbindungen mit Ungläubigen angegangen ist, wurde ihre geistliche Kraft erschöpft, Verwirrung kam auf und Chaos drohte. Ein Stein schreit und beschreibt Willow Creek. Willow Creek bildet tausende Prediger aus. Tausende. Und wahrscheinlich die größte Anzahl kommt aus meiner eigenen Gemeinschaft. Wollen wir Bronze kaufen? Bronze? Bronze? Anstatt Gold? Was ist los mit uns? Pflichtfach an den Universitäten und Hochschulen, auch hier in Europa. Es wird aufgefordert, die Traditionen anderer Glaubensrichtungen zu akzeptieren. Ist ja sonderlich. Die Themen der Frauenkurse letzten Herbst waren thematisch nicht weniger beunruhigend. Meditationstechniken sowie Schriften und Traditionen von Jesuiten, Quäkern, schwarzer Kirche werden mit der Bibel und New Age Philosophie vermischt. Ich kann euch ja Geschichten erzählen, die sind einfach unglaublich, unglaublich in dieser Hinsicht. Sie warnt auch vor Lectio Divina. Wir werden in einem anderen Vortrag ein bisschen mehr darüber reden, über was der Papst davon denkt. Ich bin immer interessiert, wenn der Papst interessiert ist in etwas. Ich war mit diesen Meditationen und dem Atemgebet nicht einverstanden, schreibt sie. Ich warnte sie, solche Meditationsformen könnten den Menschen für den falschen Geist und das Hören von Stimmen öffnen. Warum bringen wir das dann an unseren Universitäten in Nordamerika? Warum bringen wir das? Warum lehren wir diese Dinge? Ein Zeichen für einen falschen Glauben ohne Bekehrung ist der Wunsch, von der Strafe für die Sünde gerettet zu werden, nicht aber von der Sünde selbst. Kann jemand dieser Frau auch helfen und ihr einen großen Kampf schicken, bitte? Einen vollständigen, bitte. Nicht die kleinen Version, einen vollständigen. Weite Hinweise sind ein Verlangen nach Christi Segnungen, nicht aber eine Beziehung zu ihm. Ebenso der Wunsch nach dem Geschenk ewiges Lebens, aber nicht mit leeren Händen des Glaubens. Das ist eine Evangelikale, die schreibt. Ein anderes Zeichen für falschen Glauben ist der Wunsch nach Christus als Priester, der Vergebung und Frieden bringt, aber nicht als Prophet, der uns unterweist, oder als König, der über uns herrscht. Ein treuer Adventist hätte das schreiben können. Wir wären so stolz auf ihn gewesen. Aber es ist ein Stein. Ein Merkmal ist schließlich auch das Streben nach einem Christus, der sich den Normen der eigenen religiösen Traditionen oder starren Weltanschauungen beugt. Die Bibel lehrt uns, denn wir wissen nicht, was wir beten sollten, wie sich's gebührt, aber der Geist selbst tritt für uns ein, wie es Gott entspricht. Denken wir daran, Jesus betete und diente immer nur nach dem Willen und Absichten seines Vaters. Und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, zitiert sie die Bibel, dass er uns hört, wenn wir seinen Willen gemäß um etwas beten. Nicht nur beten, dass da irgendwie was passiert. Und dann habe ich ein Erlebnis. Und wenn ich ein Erlebnis hatte, dann hatte ich eine Verbindung mit Gott. Der Glaube ist die feste Zuversicht auf das, was ich nicht sehe. Ich muss glauben, dass es eine Stadt gibt. Ich muss glauben, dass Christus wiederkommt, um mich zu holen. Ich muss glauben, dass er sich kümmert um mich, dass er sich bemüht um Heiligung, dass der Heilige Geist in mir wirkt. Ich muss es glauben. Ich muss nicht plötzlich Goldstöpsel im Mund bekommen, damit ich glauben kann. Dann habe ich ja etwas, was ich sehe, aber Glaube ist ja etwas, was ich nicht sehe, was ich durch den Glauben akzeptiere. Und Glaube, sagt die Bibel, muss ich haben, sonst kann ich Gott nicht gefallen. Wie oft war ich schon in diesen Predigten, wo Willow Creek gepredigt wird und dann wird eine Geschichte erzählt. Und dann werden die Emotionen hochgejagt und wir lesen von dem armen Blinden und dies und jenen. Und dann wird die Geschichte erzählt in allen Einzelheiten, ob das in der Bibel steht, ist egal, es ist meist gar nicht alles drin, was die Mutter denkt, was der Vater denkt, was all die anderen denken. Und solange alle hochgetrieben werden in den Emotionen, dann war es ja eine gute Predigt. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört von ihren vielen Worten willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe er ihn bittet. Deshalb sollt ihr auf dieser Weise beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Und dann, naja, ihr kennt das Gebet. Dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Sie verkaufen Bronze, aber sie verachten das Wort Gottes, sie verachten die Gebote Gottes, sie wollen Christus haben, aber sie wollen nicht den Gehorsam, der dazugehört. Und das ist das Problem. Und dann warnt sie vor den empfohlenen Autoren und Führern dieser Bewegung beim Weltkirchenrat. Und dann schreibt sie, Richard J. Foster ist eines der Leute, die da vorgeschrieben sind. Renovare, christlich-mystischer Quaker, Fuller Psychologe. Foster lehrt alle Techniken der New Age wie Quietismus, Mantras, Zentrierung, Buddhismus, Yoga, transzendale Meditation, Exerziten von Ignatius Loyola, östliche Religionen und so weiter. Ja, wenn das nur Willow Creek wäre. Soll ich das sagen oder soll ich das nicht sagen? Ja, warum nicht? Ich war dieses Jahr, auf einem großen Kontinent. Und da wurde ich gefragt, um mit leitenden Personen zu reden, Führer, Leiter dieser Gemeinschaft. Und da wurde mir erzählt, dass man nicht gegen diese Dinge reden müsste, so wie ich jetzt mache. Dann habe ich gesagt, es ist Bronze, es ist nicht Gold. Und dann wurde mir gesagt, ob ich schon Richard Foster gelesen hatte. Da sage ich, ja, ich habe es gelesen. Und? Ich sage, das ist inspiriert vom Geist von unten und nicht ein Geist von oben. Das ist jesuitische Lehre, er zitiert Ignatius Loyola und die Übungen von Ignatius Loyola. Da wurde behauptet von diesen leitenden Brüdern, dass Richard Foster genauso inspiriert ist wie Geist der Weissagung. Mir hing der Mund offen. Die Person hatte ihre Ausbildung in einer europäischen germanischen Hochschule. Genug gesagt. Tilden Edwards, Autor von Spiritual Friend, episkopaler Priester, Gründer und Leiter des Schalems Institut für geistliche Formung. Das sind alles jesuitische Lehren. Wo holen wir unsere Lehre her? Wollen wir diese Bronze anstatt Gold verkaufen? Wo ist die Drei-Engel-Botschaft? Nichts anderes sollte uns befassen als die Drei-Engel-Botschaft. Wieso ist diese Gemeinschaft berufen worden? Um die Drei-Engel-Botschaft zu verkündigen. Brauchen wir etwas Sensationelles, wenn wir die sensationellste Botschaft in der ganzen Weltgeschichte haben? Wieso brauchen wir diesen Zinnober, Quatsch, um sich hinzustellen und 3000 Mal den Namen Jesus zu sagen, um seine Andacht zu bekommen? So wird uns erzählt, so müssen wir beten, an unseren Instituten. Da habe ich mal gesagt in einem Vortrag, ich werde das mal mit meiner Frau versuchen. Ich werde 3000 Mal ihren Namen nennen, damit sie mir ihre Aufmerksamkeit schenkt. Wenn ich da vor ihr stehe und ich komme bei Nummer 250, da kriege ich eine Pfanne auf den Kopf. Du sagst, was machst du? Ich nenne deinen Namen. 200 Mal? Nein, ich bin noch lange nicht da. Ich gehe noch bis nach 3000. Da sagst du, willst du mich verrückt machen? Was willst du? Nein, ich bin noch nicht fertig. Ich muss noch 3000 Mal nein. Ist das nicht blöd? Und so wollen wir mit Gott reden? Und Gott sagt, wir sollen nicht wie die Heiden plappern und wiederholen und wiederholen und wiederholen. Ich brauche nur einmal meinen Gott anzurufen und der wird hören. Ich brauche nicht plappern. Parker Palmer, er folgt dem Dalai Lama, ist Quaker. Das sind die Bücher, die da vorgeschrieben wurden. Und wir sollen unsere Ausbildung da holen? Ich bin ja so stolz auf die oberste Person dieser Gemeinschaft. Den allerersten, der gesagt hat, wir brauchen nicht unsere Lehren von diesen Instituten holen. Ich wünschte mir, dass die Institute in dieser Gemeinschaft auf ihn hören würden. Aber sie wollen nicht. Sie schreibt weiter Ignatius Loyola und die Jesuiten. Ignatius war der erste General der jesuitischen Armee. Die Jesuiten unterwanderten Kirchen, um alles zu zerstören, was nicht mit der Mutterkirche in Verbindung stand. Das ist ein Stein, ein evangelikaler Stein, der hier schreit, der sieht, was hier los ist in diesen Gemeinschaften. Wir haben mit diesen fremden Frauen nichts zu tun. Ob das Ammoniter sind, ob das Moabiten sind, wir haben mit ihnen nichts zu tun. Die Bibel sagt, sondert euch ab. In einem der blutigsten Abschnitte der Weltgeschichte waren die Jesuiten wohl am gefühllosten und brutalsten, denn sie rechtfertigten Folter und Mord im Namen der Kirche. Loyolas geistliche Übungen, die hier propagiert werden, wurden von den Jesuiten praktiziert. Sie brachten sich in Trance und levitierten. Sie schwebten dadurch. Und wir sollen ihnen nachmachen? Sollen wir diesen König des Nordens Geist in uns aufnehmen? Soll der das Recht haben, sein Zelt in der heiligen Stätte, den heiligen Berg aufzustellen? Irgendjemand muss doch aufstehen. George Fox, Gründer Quakertum, Mutter des Feminismus. Fox vernahm in tiefer Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit eine Stimme und nannte sie das innere Licht, möglicherweise aus Liebe zu seiner überduldsamen und sehr gebildeten Mutter, machte er sich für Egalitarismus, Gleichstellung stark und setzte weibliche Prediger ein. Dabei verdreht er die Schrift, um seine Erfahrung zu erklären und seine unbiblischen Entscheidungen zu begründen. Es scheint mir, einige wollen das in unserer Gemeinschaft auch so weitermachen. Vielleicht können wir Danke sagen, dass es eine dritte Welt gibt. Gilbert Beletskian und der Egalitarismus ist Grundgestalter der einflussreichen Theologie beim Weltkirchenrat. Egalitaristen treten für Frauen als Pastor. Das können wir doch nicht haben in unserer Gemeinschaft. Ich meine Eingesegnete. Egalitarismus und New Age Lehren, das ist ein Stein, der hier schreibt. Du, ihr neues Buch, geistlicher Lehrplan, An Ordinary Day with Jesus und so weiter. Das sind die Lehren, die hier gegenwärtig sind. Über den Jesuitengründer, Loyola schreibt sie, als ihn sein Gewissen ernstlich plagte, entschied er sich, Erlösung durch Gehorsam, Dienst für die römische Kirche und den Papst zu verdienen. Statt Christi freies Erlösungsangebot anzunehmen, schon bald machte er Pläne, zum Protestantismus übergegangene Katholiken zurück zur römischen Kirche zu bringen, die er für Gottes Reich auf Erden hielt. Um 1550 herum begannen die Jesuiten, jede Religion und Glaubensgemeinschaft zu infiltrieren, mit dem Ziel, alle Gemeinden aus ihrer Mutterkirche zu zerstören. Es dauerte nicht lange, bis Jesuitenlehren und Professoren an Universitäten in ganz Europa geworden waren. Später gründeten sie eigene Schulen, Colleges und Universitäten und die Präsidenten und dergleichen werden ausgebildet an diesen Universitäten. Also die Jesuiten haben es geschafft, um die Lehre des Katholizismus und der Jesuitenlehre in der ganzen Welt zu verbreiten, inklusiv in unserer Mitte. Inklusiv. Aber jetzt muss ich einen wichtigen Punkt machen. Und ich muss es mal ganz deutlich sagen, denn es gibt so viele, die glauben, weil diese Dinge in unserer Mitte sind, müssen sie sich von dieser Gemeinschaft trennen und sich da auf einem heiligen Berg setzen und sagen, wir sind heilig und die da unten sind nicht heilig. Das entspricht nicht der Typologie. Das entspricht nicht der Typologie. Bei Kadesh Barnea ist es wohl passiert, als Balaam sein Ding da tat, dass die ammonitischen Frauen und die moabitischen Frauen in die Zelte Israels hereinkamen, in ihre Mitte. Aber sie wurden ausgerottet. Sie wurden ausgerottet endgültig. Und als das Volk Israel nicht mehr wandelte nach den Wegen Gottes, hat Gott gesagt zu Mose, stell dich da auf die Seite, ich will dieses Volk zerstören und aus dich werde ich eine neue Nation machen. Und Mose hat gesagt, streich mich vom Buch des Lebens, aber lass die leben. Und er war ein Typus von Christus. Und eine Seuche von Gott ging aus. Und viele, viele in Israel starben. Aber nie, nie haben sich diejenigen, die wussten und recht handelten, getrennt von dem Volk. Es blieb das Volk. Alle, ein Kaleb, ein Joshua, ein Mose, alle mussten sie zurück in die Wüste. Sie haben sich nicht getrennt, sie blieben beieinander. Das Aufräumen in dieser Gemeinschaft gehört Gott und nicht uns. Wir können die Sachen ansprechen, aber wir dürfen nicht selber urteilen. Wenn in der Bibel der Levit kam mit seinem Spieß und die Ammoniterin und ihren israelitischen Gefährten töteten, dann heißt das nicht im Antitypus, dass wir das Gleiche tun. In Antitypus geht es nämlich vom Buchstäblichen zum Bildlichen. Es geht um das Gedankengut. Wir kämpfen nicht mehr gegen einen buchstäblichen Ägypter, wir kämpfen gegen den ägyptischen Geist. Wir kämpfen nicht gegen ein buchstäbliches Babylon, denn es existiert nicht mehr. Wir kämpfen gegen einen babylonischen Geist. Und darum, wenn wir kämpfen, machen wir es so, wie Martin Luther gesagt hat. Lass die Geister aufeinander prallen, aber die Faust halt still. So, wenn da diese Dinge in unsere Gemeinschaft hineinkommen, dann sprechen wir es an und wir sagen, diese Dinge können wir nicht dulden. Diese Glaubenspunkte, diese Lehre, Spieß rein. Aber wir haben nicht das Recht zu urteilen, wer die Person ist. Genauso wenig, wie wir urteilen konnten, und ich habe das schon oft gesagt, zwischen Aaron und Kaiaphas. Und ich werde es wieder sagen. Wenn ich heute wählen müsste zwischen einem Präsidenten für diese Gemeinschaft und ich müsste wählen zwischen Aaron, der um ein goldenes Kalb rumtanzt und schreit wie ein Irrer, oder einem Kaiaphas, der steht für die Gemeinschaft und den Sabbat hochhält und richtig ist und sogar sorgt, dass er irgendwas Unreines in seinem Getränkchen entfernt, den werde ich wählen. Aber ich werde Christus kreuzigen. Ich werde Christus kreuzigen. Ich darf nicht urteilen, ob die Person, die das Böse treibt, vielleicht ein Aaron ist oder ein Kaiaphas ist. Denn Kaiaphas ist verloren, aber Aaron ist gerettet. Er kann sich ja noch bekehren, ist es nicht so? Aber das, was verkehrt ist, das Ding, der Geist, die Lehre, die dürfen wir nicht dulden. Spießer, lass die Geister aufeinander prallen, aber die Faust, halt still. Sie sahen Schulen, die Jesuiten, als eine Möglichkeit, der Kirche zu dienen, indem Katholiken gestärkt und die Zurückgewonnenen wurden, die Protestanten geworden waren. Die römische Kirche sah sich nach wie vor als Gottes Reich auf Erden. Und diesen Punkt müssen wir weiter besprechen in den nächsten Vorträgen. Die katholische Kirche glaubt an ein irdisches Reich, wo sie regiert. Wir werden ja sehen, wie diese Theologie verbreitet wird, das von der protestantischen Reformation bedroht wurde. Die Kirche entschloss sich, wieder zu gewinnen, was sie verloren hatte, und die gesamte Welt ein für alle Mal unter ihre religiöse Herrschaft zu bringen. Bis heute unterwandern sie Kirchen. Ich will nicht suchen nach Jesuiten in meiner Gemeinschaft. Ich habe gar keine Zeit dafür, um Jesuiten zu jagen in meiner Gemeinschaft. Ich habe eine Aufgabe, predige die Drei-Engel-Botschaft, das ist meine Aufgabe. Nicht um Jesuiten zu jagen in meiner Gemeinschaft. Aber wenn ich Jesuitenlehre sehe in meiner Gemeinschaft, werde ich nicht stillbleiben. Und ich hoffe, ihr werdet auch nicht stillbleiben. Sie unterwandern Kirchen mit ihrem Geist. Und dieser Geist hat keinen Platz unter Gottes Volk. Sie infiltrieren auch weltweit Bibelschulen und Seminare und verhindern, dass Gottes Wort in seiner Fülle gelehrt wird. Bis heute ist Ausbildung ein Mittel, um andere zu beeinflussen und die eigenen Leute zu stärken. Ihr Motto lautet, der Zweck heiligt die Mittel. Sie sind überall. Und wie ich schon gesagt habe, wir müssen sie nicht jagen. Und wir haben auch nicht das Recht, um zu sagen, dieser Vorsteher oder der Vorsteher, der scheint mir ein Jesuit zu sein. Ich kann mich ja irren, es kann ja ein Aaron sein, oder? Überlassen wir das Gott. Bronz statt Gold. Jeremia 2, Vers 13. Denn mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen zu graben, löcherige Zisternen, die kein Wasser halten. 5. Mose 30, Vers 1 bis 3. Es wird aber geschehen, wenn alle diese Worte über dich kommen werden, der Segen und der Fluch, die ich dir vorgelegt habe, und du es dir zu Herzen nimmst, unter all den Heidenvölkern, unter die dich der Herr, dein Gott, zerstoßen hat. Und wenn du umkehrst zum Herrn, deinem Gott, und seiner Stimme gehorchst in allem, was ich dir heute gebiete, du und deine Kinder von ganzem Herzen und von ganzer Seele, so wird der Herr, dein Gott, dein Geschick wenden und sich über dich erbarmen und wird dich wieder sammeln aus allen Völkern, wohin dich der Herr, dein Gott, zerstreut hat. Das bleibt die Gemeinde Gottes, diese Gemeinde. Es ist die einzigste, die der Antitypus der Exodus, des Auszugbewegung ist. Und diese Gemeinschaft wird gesichtet werden. Es kommt eine Sichtung. Aber wenn wir uns umkehren, wenn wir mit unserem ganzen Herzen zurückgehen zu der Lehre, die diese Gemeinschaft gemacht hat, was sie ist, dann wird der Herr sie glänzen lassen. Und die ganze Welt kann erleuchtet werden durch die Botschaft, die von dieser Gemeinschaft und dieser Gemeinschaft alleine in die Welt getragen wird. Kommen wir beten. Lieber Heiland, wir leben in schrecklichen Zeiten. Überall haben wir Bronze und es glitzert wie Gold. Hilf uns, um das wahre Gold zu kaufen. Dieses Gold des Evangeliums. Dieses Gold, was Herzen ändert. Dieses Gold, was uns wieder zum Gehorsam in dir bringt. Vergib uns unsere Schuld, wie du uns gelernt hast zu beten. Und hilf uns, um ein Volk zu sein, was dich an erster Stelle stellt und deinem Wort gehorcht. In Jesu Namen. Amen.